Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host dieser Sendung. Unser heutiger Gast ist niemand Geringeres als Sascha Rasmussen. Er ist alter Herr der Turnerschaft Berlin und Sascha ist insbesondere auch der Administrator von Tramizu. Nicht nur der 15.629 Personen starken Facebook-Gruppe, sondern auch der vorhergegangenen berühmten und legendenbehafteten Foren-Webseite Tradition mit Zukunft, von der sich ja auch die Abkürzung Tramizu ableitet. Sascha, schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön, dass du da bist. Sollen wir direkt mal anfangen?
Ja, gerne.
Okay, super, Sascha. Wie alt bist du?
Ich bin schon etwas älter. Ich werde dieses Jahr 53, aber im Moment bin ich gerade noch 52 Jahre alt.
Sehr schön, das muss man genießen. So jung kommen wir auch nicht mehr zusammen. Wie bist du denn damals aktiv geworden und wann vor allem?
Oh Gott, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt am Main. Ich habe in Hanau mein Abitur gemacht und bin dann nach der Bundeswehrzeit, habe einen Studienplatz gesucht und wollte damals Wirtschaftsingenieurwesen studieren. Das ließ sich damals in Berlin, in Deutschland, in nicht allen Hochschulstädten studieren. Ich wollte nach Darmstadt, habe mich aber in allen Standorten beworben, wo man das studieren konnte. Und Berlin ist es dann geworden im Wintersemester 92/93.
Sehr spannend. Also du bist ja praktisch ein Konsemester mit Carsten Hohage, wenn man das mal so sieht. Der ist ja auch zu der Zeit aktiv gewesen.
Nein, Carsten ist, glaube ich, 2 Jahre vor mir aktiv geworden.
Der ja,
ist
aber ich meine zur gleichen Zeit.
Ein paar Tage älter sich. Ja.
Habt ihr euch da kennengelernt vielleicht mal? Damals?
Tatsächlich nicht. Nein, Carsten habe ich erst kennengelernt, als er mit seinem Buch rausgekommen ist und auf den ersten Lesetouren war.
Sehr schön. War bei mir ähnlich. Ich habe ihn auch erst durch das Buch kennengelernt. Genau. Welchen Abschluss hast du denn erreicht?
Ja, ich habe ja gesagt, ich habe angefangen mit Wirtschaftsingenieurswesen, bin dann später in die Informatik gewechselt und dann das relativ typische Informatiker-Schicksal der damaligen Tage. Ich kam irgendwann in Jobs rein und diese Jobs wurden dann immer wichtiger, sodass ich sie irgendwann ohne Abschluss einfach im Berufsleben stand.
Okay.
Was ich heutzutage niemandem empfehlen würde.
Wann ist denn dein Bund, die Turnerschaft Berlin, gegründet worden?
Turnerschaft Berlin, das sagt der Name schon, das ist nicht der Originärname. Wir sind also tatsächlich über eine bewegte Geschichte aus mehreren Bünden zusammengekommen und die älteste Wurzel, die wir haben, ist 1873 gegründet worden. Das heißt, wir haben im vergangenen Jahr unser 150. Stiftungsfest gefeiert.
Spannend. Immer so schöne lange Geschichten bei den Bünden dabei. Was sind denn eure Farben?
Unsere Farben sind die, sehr witzige Frage, unsere Farben sind die Stadtfarben von Berlin, das heißt also rot, weiß, schwarz. Im Band tragen wir sie allerdings in der Kombination rot, weiß, schwarz, weiß, rot. Geschichte dazu ist, wir sind 1987 als Turnerschaft Berlin zusammengekommen aus den beiden Bünden Rhenania-Talania und Ostland, haben uns dann die Berliner Stadtfarben als Band ausgewählt. Und sind ja Mitglied im Coburger Konvent. Und diese Farbkombination gibt es natürlich bei keinem anderen Bund. Noch dazu haben wir rote Mützen, sodass dann eine Verbandskooperation sagte, das sind sehr schicke Farben, die ihr habt, aber die sind unseren viel zu ähnlich. Ihr müsst da was ändern. Dann haben wir eine Weile lang überlegt, was wir machen. Und dann kamen wir auf die Idee, Berliner Stadtflagge angeguckt, rot-weiß-rot und mitten drauf der Berliner Bär. Habe ich gesagt, prima, das nehmen wir. Wir nehmen ein Band mit lauter kleinen Berliner Bärchen. Dann hat uns ein Kollege gesagt, das könnt ihr machen, das kostet das. Und dann haben wir gesagt, gut, dann verlängern wir den Berliner Bären in die Unendlichkeit und haben jetzt im rot-weiß-roten Band einen schmalen, schwarzen Streifen.
Ja, spannend, dass du das sagst. Das heißt, ich erinnere mich auch gerade, ich war mal bei euch ADH beim Bummeln, als ich mal ein Praktikum in Berlin gemacht habe, 4 Wochen dort gelebt habe. Da war ich auch mal bei euch. Okay, cool. Wie groß ist denn dein Bund?
Wir haben leider in den letzten Jahren auch damit zu kämpfen, dass wir immer mehr Bundesbrüder verlieren an Gevatter Tod. Wir sind mittlerweile bei knapp 90 Bundesbrüdern. Haben allerdings in letzter Zeit eine doch recht stark wachsende oder gut wachsende Aktivität. Also insofern sind wir gerade wieder in einer Phase, wo wir tatsächlich das, was wir im Jahr an den Tod, an Bundesbrüdern verlieren, in der Alternschaft auch durch eigene Bundesbrüder, die in die Alternschaft reindrängen oder reinkommen, ausgleichen können.
Ja. Ja, wie ist das denn generell in Berlin? Man hört immer so, dass es in Berlin halt immer so diese großen Fusionsbünde halt gibt. Es gab ja auch in Berlin ein durchaus starkes Verbindungssterben in den letzten 50 Jahren, oder?
Ja, die große Phase des Verbindungssterbens in Berlin war in den 70er Jahren, nachdem die 68er Revolution halt eben den Fokus weggenommen hat von den Verbindungen, halt eben die Studenten, die nach Berlin kamen, sich anders ausgerichtet haben. Und viele Bünde haben damals darauf nicht richtig reagiert und haben Dinge geändert, die im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich nicht hätten geändert werden sollen. Und damit sind sie halt eben, weil sie von ihrer Idee abgerückt sind, weil sie beliebig geworden sind möglicherweise, auch nicht mehr als attraktiv wahrgenommen worden und sind dann halt eben sang und klang, nicht sang und klang, das aber oft genug halt eben eingegangen, weil halt eben das Interesse an ihnen nachgelassen hat. Wir selber hatten mit unseren beiden Fusionsquellen Rhenania, Dalarna und Ostland ähnliche Probleme, aber dadurch, dass halt eben die Stimmung im Bund gut war, beziehungsweise immer ein paar Bundesbrüder da waren, die Idee aufrechterhalten haben, beziehungsweise das Feuer am Leben gehalten haben, haben wir uns dann halt eben über die Zeit retten können und jetzt tatsächlich mit der Umstellung auf das Bachelor-Master-System, das halt eben bei vielen Bünden die Sorge ausgelöst hat, oh Gott, jetzt müssen wir unsere Aktivitäten ganz anders ausrichten, hat es bei uns tatsächlich dazu geführt, dass wir mehr Zulauf haben, weil die Jungs, die zu uns kommen, sind konzentrierter, wenn es darum geht, wie sie ihre Freizeit gestalten.
Okay. Ja, spannend. Lass uns mal auf das Thema gehen mit den Einflüssen der damaligen Zeit, die dazu geführt haben. Also du bist auch der Meinung, dass ja, Verbindungen, die sich ganz massiv dem Zeitgeist anpassen, auf Dauer keine Überlebenschancen haben, weil ja gerade dieses traditionelle Korsett, was Verbindungen bieten, ja dadurch ja, ihre Attraktivität verlieren, oder?
Ja, sagen wir so, sich ganz dem Zeitgeist zu verweigern, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber man muss nicht jedem Mode mitmachen. Man muss nicht jedem Trend aufspringen. Immer so ein bisschen gucken, wo stehen die Leute, wo sind die Jungs, die ich haben will, und gucken, wie kann man denen Angebote machen, dass sie halt eben beides verbinden können. Aber ja, die Linie sollte im Grunde klar sein, das ist das, was wir halt eben seit der Stiftung übernommen haben oder weitergetragen haben. Und in unserem Fall, der Turnerstock Berlin, ist es halt eben der Fall, dass wir halt eben immer ein farbentragender Bund waren, dass wir immer ein waffenstudentischer Bund waren, dass wir halt immer auch das Turnen oder das Sporttreiben, die gemeinsame Bewegung für uns hatten.
Okay. Ja, spannend. Ich habe damals in der Fuchsenstunde gelernt, dass Turnerschaften sich insbesondere ja auf den Turnvater Jan beziehen. Wie groß ist denn da der Einfluss?
Das ist tatsächlich von Turnerschaft zu Turnerschaft verschieden. Ja, wir haben bei uns auch ein oder zwei Jan Memorabilia, aber tatsächlich der Jansche Geist, wird bei uns nicht wirklich verfolgt. Also es ist nicht so, dass wir unsere Füchse sagen, so, jetzt bete mal den Lebenslauf von Turnvater Jan herunter. Warum Jan aktiv geworden ist, beziehungsweise warum Jan so einen großen Einfluss hatte, was die ursprüngliche Idee hinter der Turnerei war, nämlich tatsächlich die Wehrfähigkeit des deutschen Volkes aufrechtzuerhalten, beziehungsweise zu errichten. Aber das ist das Historische. Das hat für unsere heutige Zeit, für unseren heutigen Aktiven nicht keinen Einfluss mehr. Es ist nicht mehr so, dass wir eben dafür sorgen, dass wir jetzt Deutschland mit Soldaten versorgen. Das könnten wir auch schwerlich, weil mein Bund halt eben seit Mitte der 70er Jahre bei der Aufnahme von Bundesbrüdern keineswegs mehr darauf achtet, aus welchem Bundesland bzw. aus welchem Land, aus welchem Staat der Kandidat kommt. Da wird nur darauf geachtet, passt er zu uns oder passt er nicht.
Okay. Ja, was mich immer mal interessiert hat, weil ich bin ja kein Angehöriger des CCs, da sind ja die Turnerschaften und die Landsmannschaften drin. Wie harmoniert das? Wie stark ist die Identität Landsmannschaft, Turnerschaft? Wird er separiert oder spielt das gar keine Rolle? Also kommt es dann wirklich nur auf den Bund an, letztendlich, mit wem man da zu tun hat? Oder?
Es kommt nicht nur auf den Bund an, es kommt auch darauf an, auf den Hochschulort. Die Turnerschaften sind im CC klein, haben den kleineren Anteil. Es gibt, wir sind etwa 100 Bünde im Kobo-Konvent, davon sind 25 Turnerschaften, 75 sind Landsmannschaften. Oh, okay. Das heißt, die Landsmannschaften sind als Kooperationsform natürlich in der Mehrheit bei uns. Liegt halt eben leider auch an den 68er beziehungsweise an den Umständen 1970, wo halt eben eine ganze Reihe von Bünden im Kobo-Konvent gemeint haben, lass uns mal überlegen, ob das mit der Pflichtmensur noch zeitgemäß ist. Und da waren gerade Turnerschaften Vertreter oder Vorreiter dessen, die gesagt haben, wir stellen um auf fakultatives Schlagen. Und der Kobo-Konvent hat sich dann 1971 entschieden, nein, die Pflichtmensur ist Verbandsprinzip. Wer das nicht einhält, kann nicht Verbandskooperation sein. Und daraufhin haben eine ganze Reihe von Turnerschaften den Verband verlassen. Auch Landsmannschaften, aber in Mehrzahl Turnerschaften. Mhm. Und das trägt ein bisschen nach. Also nicht, dass unser Mensurstandpunkt irgendwie angezweifelt würde. Aber dadurch haben wir halt eben als Turnerschaften Standing verloren. Mhm. Das ist in manchen Hochschulstädten ist das besonders stark wahrnehmbar, wo man dann halt eben als Turner immer von oben herab, so ein bisschen von oben herab betrachtet wird. Kann ich allerdings zum Glück für Berlin nicht behaupten, was auch da an meinen beiden Bünden lag, also an den beiden Ursprungsbünden der Turnerschaft Berlin, die halt eben im sogenannten Orts-CC hier in Berlin immer sehr aktiv waren und halt eben auch nie einen Zweifel daran gelassen haben, dass sie halt eben dem Verband treu bleiben.
Okay. Ja, es ist ein interessanter Aspekt, den habe ich bis jetzt noch gar nicht so erfahren. Also es gibt ja in Berlin ja auch noch andere Turnerschaften und die sind ja zum Beispiel auch nicht schlagend, wie ich gesehen habe, mittlerweile. Und sind das zum Beispiel solche Bünde, die in den 70er Jahren damals dann den Coburger Konvent verlassen haben, oder?
Ja, das ist tatsächlich die Turnerschaft Allomante Borussia, gehörte damals zu diesem Kreis an, diesem Marburger Kreis, der sich halt eben auf Marburg beruft, weil dort der der Hauptakteur saß für diese Bewegung weg von der Pflichtmensur. Die haben sich dann halt eben um Marburg gesammelt, in Marburg gesammelt und das im Marburger Kreis wurde dann später auch der Marburger Konvent. Dem hat auch Allomante Borussia angehört oder angehört hat. Bei denen ist es immer ein bisschen fraglich. Gelegentlich wollen sie aus dem Verband raus, gelegentlich sind sie halt eben einer der stärksten Befürworter dieses Verbandes.
Okay.
Andere Turnerschaften gibt es leider in Berlin nicht. Es gibt noch drei akademische Turnvereine.
Mhm. Und worin unterscheiden die sich jetzt dann von einer Turnerschaft?
Die akademischen Turnvereine unterscheiden sich von Turnerschaften insofern, dass sie keine Farben tragen.
Okay.
Und dass sie das Mensurenschlagen immer abgelehnt haben.
Mhm. Hallo Leute, an der Stelle wollte ich einmal ganz kurz den Talk unterbrechen und den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen. Der Sponsor der heutigen Sendung ist Corponect. Du wolltest schon immer einmal wissen, welche Buchse in deiner Straße wohnt oder welche deiner Arbeitskollegen auch für ein Kännchen zu haben wäre? Dann haben wir Corponect für dich, die App für Korporierte. Vom seriösen Berufsnetzwerk bis Corpo-Gossip ist alles dabei. Abonnier einfach die Kanäle, die dich interessieren. Über 5000 Korporierte aus mehr als 2000 Verbindungen nutzen die App bereits, um Ideen, Veranstaltungen, Jobs und vieles mehr zu teilen. In der Weltkarte findest du nicht nur alle Verbindungen, sondern auch alle Verbindungsstudenten. Zudem findest du im Kalender viele Veranstaltungen an deinem Ort. Lade dir jetzt Corponect kostenlos im App Store oder bei Google Play. Bei Fragen kannst du dich an Jonathan Hildebrand, Chor Franconia Darmstadt wenden. Er und sein Team betreiben übrigens auch einzelne Verbindungs-Apps. Wenn auch dein Bund eine App zur Organisation des Verbindungslebens haben möchte, sprich ihn gerne an. Du findest ihn in Corponect. Alle Infos dazu in den Shownotes und weiter geht's mit dem Talk. Okay, Sascha, jetzt kommt die schnelle Fragerunde. Ötti, Pilz oder Rouge?
Pilz.
Wachsjacke oder Steppjacke?
Wachsjacke.
Mütze oder Tönchen?
Mütze.
Lebenslange Freundschaft oder Zipfel tauschen?
Freundschaft.
Segelschuhe oder Loafer?
Segelschuhe.
Die Socken rot oder grün?
Unterschiedlich, aber nicht beides gemeinsam.
Bolo-Kragen oben oder unten?
Natürlich oben.
Sylt oder Mallorca?
Weder noch. Ich reise sehr gerne, aber diese touristischen Hotspots lasse ich aus. Ich bin da eher auf Pfaden, die halt eben wenig bewandelt sind.
Okay. Und welches Haus findest du am schönsten außer das eigene?
Wenn es um aktuelle Häuser geht, tatsächlich das Hohenstaufenhaus finde ich sehr schön. Historisch ist es die Normannenburg in Jena.
Ja, Sascha, dann lass uns mal über deine Reise als Kooperierter sprechen. Was war denn zu deiner Zeit, als du in den 90ern aktiv warst, die größte Herausforderung der Zeit?
Die größte Herausforderung war, Berlin war damals Anfang der 90er die Stadt in Deutschland, in Europa, die am meisten gelebt hat, die am meisten vibriert hat. Das Kulturangebot, das Freizeitangebot war halt eben so überwältigend, dass halt eben eine Kooperation dagegen kaum anstinken konnte, zumindest nicht mit ihren eigentlichen Aktivitäten. Ich kenne das aus meiner, ich war ja damals halt eben auch jung genug, um dann halt eben auch jede Woche irgendwo unterwegs gewesen zu sein. Also ich war jeden Samstag, jeden Freitag in irgendeinem Club, und das hat sich auch jede Woche geändert, weil die meisten Clubs nur ein oder zwei Wochen überlebt haben. Aber ja, dieses überwältigende Freizeitangebot und die Möglichkeit, die es heute weniger gibt, dass du halt eben auch überall in Berlin Wohnraum gefunden hast, was heute nicht mehr der Fall ist. Das hat eben dazu geführt, dass halt eben eine Kooperation eher als betulich wahrgenommen wurde, als wenig attraktiv. Wir haben in den 90er Jahren halt eben auch sehr viel Fluktuation gehabt bei den Jungs, die wir für uns haben gewinnen können. Viel aktiv gemacht, aber auch viel abgegeben. Mhm.
Okay. Wie bist du denn damals in den 90ern bei der Turnerschaft Berlin gelandet oder aktiv geworden? Was war denn der Grund für dich, dass du jetzt gerade genau da deine Heimat gesehen hast und nicht in Ostberliner Kellern, wo Rave-Partys stattgefunden haben als Freizeitangebot?
Tatsächlich sind wir ein Bund, der bis heute sehr stark darauf setzt, dass wir unser Mitglied über unser Haus generieren. Wir haben relativ viele Zimmer, die wir auf dem Haus vermieten können. Das wird von vielen, gerade Chorstudenten, immer so bekrittelt. Hauskeile, wie kann man sowas nur machen? Keile, wie kann man dieses Wort überhaupt nur benutzen? Aber tatsächlich ist es so. Das ist für uns der Hauptweg, wie Leute zu uns kommen. Genauso auch ich. Ich bin halt eben im Sommer 92 mit Freunden nach Berlin gefahren, mit dem Ziel, ich wusste, ich werde im Herbst dort studieren, ich brauche irgendeine Wohnung. Mhm. Und dann habe ich eben, wie man es damals machte, die Morgenpost aufgeschlagen. Das war damals die Zeitung, wo halt eben die meisten Wohnungsangebote waren. Sowas wie ImmoScout gab es leider noch nicht. Mhm. Und habe mich dann sonntagsmorgen hingesetzt, habe die Anzeigen durchgeblättert und habe bei mehreren Adressen angerufen. Und tatsächlich Turnerschaft Berlin war zufälligerweise, da war jemand dran, der das Telefon abgenommen hat. Da, wo ich untergebracht habe, das war nur 500 Meter entfernt, habe ich gesagt, okay, prima, ich komme vorbei, guck mir das an. Mhm. Bin hin, habe mir das Haus angeguckt und sagte, super, gefällt mir, ich ziehe hier nächsten Donnerstag ein. Das wurde akzeptiert, was ich damals sehr spannend fand, denn Wir hatten damals eigentlich eine andere Regel. Wir haben unseren sogenannten aktiven Abend, unseren Stammtisch, jeden Dienstag. Und zur damaligen Zeit konnten wir es uns tatsächlich leisten, dass wir die Kandidaten auf die Zimmer dienstagsabends eingestellt haben oder nicht einbestellt, sondern eingeladen haben. Die haben sich dann gemeinsam das Haus angucken können, haben sich gemeinsam den Bund anschauen können. Und die haben dann so eine Art Beauty-Contest im Grunde gemacht. Und wir konnten dann am Ende sagen, okay, den wollen wir, die beiden da wollen wir nicht.
Das ist cool. Ja, man muss immer sehr sorgfältig seine Bundesbrüder auswählen und nicht nur krampfhaft versuchen zu überleben. Da kann man nämlich auch einige Probleme dann am Ende haben.
Absolut richtig. Und das ist auch ein, also diesen Beauty-Contest haben wir heute leider nicht mehr. Wir haben also nicht mehr, dass wir dann 3, 4, 5 Kandidaten auf einmal durchs Haus schicken. Tatsächlich ist es so, dass wir heute sagen, ich erwähnte im Moskau, da schaltet unser Hausverein natürlich dann Anzeigen und lädt Leute ein, die dann halt eben auch sehr kurzfristig, sehr zeitnah sich das Haus angucken können. Und da achten wir dann doch schon sehr drauf, dass die Menschen, die da kommen und eventuell ein Zimmer haben können, zu den Leuten passen, die schon da sind. Wir sind mittlerweile auch nicht mehr so, dass wir nur Männer im Haus wohnen haben, sondern da seit etlichen Jahren sind dann 3, 4, 5 Zimmer, also ein guter Teil der Zimmer halt eben auch für Frauen da.
Das ist ja cool, da kann man ja in eigener Sache dann auch keilen, ne? Also das dauert dann zwar meistens nochmal 9 Monate plus 18 Jahre, aber dann hat man ja dann die nächste aktive Generation.
Tatsächlich haben wir da an der Stelle nicht ein Problem, aber sagen wir so, wir haben es nicht sehr häufig, dass die Söhne von Bundesbrüdern oder die Neffen von Bundesbrüdern aktiv werden. Das ist, das war mal anders, das war in den 50er Jahren anders, als ab eben in der ersten Nachkriegsgeneration ab eben die Jungs kamen, die das aus ihrem Elternhaus mitbekommen haben. Heutzutage kommen ja leider die wenigsten mit einer kooperativen Vergangenheit. Leider. Die wenigsten kommen mit einer kooperativen Vergangenheit oder mit einem familiären Background zu uns, sondern die haben oft genug, sind wir der Erstkontakt zu einer Verbindung.
Wie war es denn bei dir? Also hast du auch einen Background gehabt oder ganz neu, ganz frisch?
Ja, ich habe tatsächlich einen Background, der ist mir aber erst richtig bewusst geworden, als ich schon aktiv war. Mein Vater selber hat eine Ingenieurschule in Hessen, in Braunfels, wurde zum Ingenieur ausgebildet und hat mit Kommilitonen eine eigene Verbindung gegründet. Die hielt sich leider nur so lange, wie es auch diese Schule in Braunfels gab. Als die sich aufgelöst hat, standen sie erstmal ohne da und haben sich dann nachher mit der Burschenschaft Reno Westfalia in Koblenz zusammengeschlossen. Und von denen bekam mein Vater regelmäßig auch die Bundeszeitung, die ich zwar hin und wieder mal durchgeblättert habe als Schüler, so in der 8., 9., 10. Klasse, aber nicht wirklich realisiert habe, was damit gemeint war. Zumal mein Vater eben auch in Sachen Bundesleben so gut wie gar nicht aktiv war. Es gab nur einen Kommilitonen, der jährlich ein Grillfest veranstaltet hat, wo sich dann halt eben die damaligen Bundesbrüder trafen, allerdings ohne Couleur. Also sah ich das nur als Freundesrunde meines Vaters an. Mhm. Insofern, als ich dann zur Turnerschaft Berlin kam, war das gefühlt mein Erstkontakt zur Kooperation.
Okay. Ja, interessante Perspektive, da du ja auch ein Altherrensohn praktisch ja auch bist, wenn man das mal so auslegt.
Ja, tatsächlich habe ich dann im Nachhinein meinen Vater ein bisschen bekeilt. Als dann meine Mutter leider sehr früh verstorben ist, hat er sich dann tatsächlich wieder etwas mehr um seinen eigenen Bund bemüht. Wahrscheinlich möglicherweise auch, weil er das Beispiel durch mich hatte.
Ja, wahrscheinlich. Ist ja auch mal schön. Ich meine, es ist ja auch ein verbindendes Element, wenn Vater und Söhne da so eine gemeinsame Lebensbund-Affinität halt haben. Das macht ja auch vieles nochmal anders.
Ja.
Du bist ja auch in der Corpo-Bubble sehr aktiv. Ne? Sascha Rasmussen, den Namen kennt man. Wie ist das denn in deinem Bund? Bist du da auch sehr aktiv und präsent?
Es geht. Ich glaube, ja. Also ich wohne etwa 10 Minuten mit dem Fahrrad von meinem Bund entfernt. Und ich glaube, so ein oder zweimal im Monat bin ich dort. Oder wenn halt eben große Veranstaltungen sind, die halt eben mir wichtig sind oder auch für den Bund wichtig sind.
Okay.
Ich werde in den nächsten beiden Jahren ein bisschen mehr gefordert sein. Wir werden jetzt im nächsten Jahr werden wir die Präsidierende im Coburger Konvent sein. Und da ist der Anspruch dann an alle Bundesbrüder, dass sie sich halt eben an dieser Präsidialarbeit beteiligen. Und insofern werde ich dieses, nächstes und übernächstes Jahr nach langer Unterbrechung auch wieder regelmäßig zum Pfingstkongress nach Coburg fahren. Mhm.
Ja, du wirst ja bestimmt viele alte Gesichter dann noch wieder sehen.
Davon gehe ich aus.
Was ist denn etwas, wovon du sagst, boah, da bin ich in meiner aktiven Zeit sehr stark dran gewachsen, was du auch als alter Herr gerne jungen Aktiven mitgeben möchtest?
Das hat teilweise sogar mit Tramitzu zu tun. Ich war immer jemand, der gerne über den Tellerrand geguckt hat, der immer mal gerne geguckt hat, was andere gemacht haben und habe eben deswegen auch häufiger als andere Bundesbrüder weitere Kooperationen besucht habe, geguckt habe, wie funktionieren die. Hat mir dann teilweise den Ruf eingebracht, ich sei der Außenminister des Bundes. Okay. Im Gegensatz zu Genscher habe ich aber nie gelbe Polunder getragen. Aber ja, das war mir immer sehr wichtig, weil ich habe eben, ja klar, mein Bund ist immer der Beste, aber ich glaube, auch mein Bund kann sich verbessern und das kann ich nur dann feststellen, oder nach meinem Dafürhalten nur dann feststellen, wenn ich gucke, wie andere Bünde arbeiten, wie andere Bünde ticken, wie die, welchen Zugang die zu gewissen Problemen haben. Mhm. Das anzugucken, davon zu lernen, das fand ich immer sehr wichtig und das ist auch etwas, was ich auch gerne meinen jüngeren Bundesbrüdern mitgebe, halt eben nicht nur in der eigenen Suppe schwimmen, sondern halt eben auch mal gucken, was der andere macht.
Es ist schön, dass du das ansprichst, weil ich sehe das genauso wie du. Es ist immer wichtig, halt viel unterwegs zu sein und die verschiedensten Bünde kennenzulernen, um das meiste davon mitzunehmen. Für mich war, da war ich damals noch Fuchs, ein Schlüsselerlebnis. Da gab es einen Bund, da wurde immer gesagt, nee, mit denen reden wir nicht, die sind blöd und so weiter, das ist ein Kackbund und so weiter. Das, was man halt immer so dann den Füchsen beibringt. Und dann war halt eines Tages Cocktailparty bei denen und ich bin hingegangen und das waren alles Jungs, wo ich sagen würde, da hätte ich Bock, die privat kennenzulernen. Das waren Leute, mit denen man sich befreunden wollen würde, wo man das Gefühl hat, die bringen einen im Leben weiter. Die hatten die hübscheren Mädchen bei ihren Partys mit dabei. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Da habe ich mir auch gedacht, so, ich höre da jetzt nicht mehr auf die anderen, sondern ich gucke mir an, wie es funktioniert. Und das war auch sehr spannend, weil man sieht halt auch, bei einigen Bünden ist es so, da werden die Füchse dann irgendwann dreifarbig und man merkt so, charakterlich geht's aber mit denen eher bergab. Und die werden also haben eine negative Entwicklung. Und dann gibt es Bünde, wo die Füchse dreifarbig werden, wo eine positive charakterliche Entwicklung stattfindet, wo ein Wachstum stattfindet, wo man auch sagt, hey cool, der lernt ja wirklich etwas und bereichert seinen Bund mit seinen Erfahrungen. Und das war dann auch immer etwas, was ich im eigenen Bund gerne immer umsetzen wollte. Ich hatte ja dann zum Glück die Freiheit, dass ich ja eine tote Verbindung wieder begründet habe letztendlich, wo noch eine Handvoll alte Herren von früher bestand und ja, ein Karteileichen-Sortiment zumindest noch in der Excel-Liste. Und dann 12 Jahre lang, nee, warte mal, 12 Jahre, doch dieses Jahr sind es 13 Jahre, bin ich da ja jetzt auch dran, die Aktivität lebt, die Altherrenschaft ist groß gewachsen in den Zeitraum. Und da haben wir viele so Punkte übernommen, wo ich mir gedacht habe, so ey, das ist wichtig, dass ein Bund so funktioniert. Und das kann ja echt nicht passieren, wenn du die ganze Zeit immer nur in der ADH bei deiner Theke bleibst und ja auf die anderen Bünde immer herabschaust, weil dann entwickelst du dich nicht weiter.
Absolut. Also das ist dieser Austausch ist unglaublich wichtig.
Absolut. Ich meine, die Sache ist ja, Verbindungen sind ja auch irgendwo eine Schule, wo Leute ausgebildet werden, Skills erlernen oder Fähigkeiten, die man im normalen Leben nur sehr, sehr schwer erwerben kann. Hast du das auch mal so empfunden, dass du mit deiner Prägung aus der Verbindung heraus, vor allem im Berufsleben, viel einfacher und besser klargekommen bist als zum Beispiel Arbeitskollegen, die jetzt nicht aktiv waren, wo halt wirklich, ja, ein Sprung ins kalte Wasser stattgefunden hat, wo Fähigkeiten gefehlt haben. Hast du dich da im Vorteil gesehen?
Ja, an vielen Stellen. Also, gerade wenn es um Sitzungen geht, um Gremienarbeit, an der Stelle ist die Konventserfahrung dann doch sehr wichtig gewesen, schon in sozusagen im ersten Semester zu erlernen, wie gehe ich mit einer Gruppe um, wie lese ich, blöd ausgedrückt, gruppendynamische Prozesse, wie kann ich selber darauf Einfluss nehmen, dass das in eine Richtung geht, die mir behagt oder die sozusagen die meine Ziele unterstützt.
Ja, das sagen einige, ne? Also dass vor allem die Leitung von Meetings oder vor allem von Vorstandssitzungen etc. pp. Gerade dadurch erfolgreicher, schneller und besser ablaufen, weil wir die Konventserfahrung haben.
Kann ich nur bestätigen aus der langen eigenen Erfahrung. Also ich habe da schon leider oft genug Meetings erlebt, die halt eben unglaublich verlängert worden wären, wenn sozusagen ich nicht möglicherweise mal gesagt hätte, wir sind jetzt hier an einem toten Punkt, lass uns mal das Pferd wechseln, beziehungsweise lass uns die Richtung wechseln. Das ist halt eben eine Erfahrung, die ich aus Konventen mitgenommen habe, glaube ich.
Ja, also ich denke auch, dass wir Kooperierte einen starken Vorteil darin haben, dass wir dann etwas auch machen, dass wir halt auch Resultate liefern wollen, weil wir das ja aus unserer aktiven Zeit gewohnt sind. Das Stiftungsfest muss stehen, die Kneipe muss stehen, die Vorträge müssen organisiert sein, das Semesterprogramm muss durchgeführt werden. Ich glaube, im Berufsleben ist es auch so, dass wir uns dahin unterscheiden, dass wir da wirklich schnell handeln, also fokussiert, resultatorientiert und nicht erstmal lange rumlamentieren, dann müssen wir erstmal eine Analyse machen und schauen, sondern dass wir gucken, dass da ein Ergebnis ist.
Kann ich durchaus unterstützen, ja.
Okay, lieber Sascha, bevor wir jetzt zu Trami zu gehen, habe ich noch ein paar Fragen, die wir einfach nur kurz beantworten, damit man noch ein Bild von dir kriegt. Wie war der aktive Sascha Rasmussen? Wie lange warst du Fuchs?
Tatsächlich war 3 Semester lang Fuchs oder 2,5 Semester lang Fuchs. Das lag daran, dass ich mit meinen fächerlichen Fortschritten nicht ganz so schnell vorankam, wie das meine Bundesbrüder gerne gesehen hätten, sodass ich halt eben meine erste Partie, die man bei uns als Fuchs schlagen muss, um dann rezipiert, gebürscht werden zu können, dann erst im 3. Semester habe fechten können.
Okay, und wie lange warst du dann Bursch, ehe du alter Herr wurdest?
Relativ lange.
Welche Chargen hast du so gemacht?
Ich war Drittchargierter, Erstchargierter, Zweitchargierter und Fuchsmajor.
Also eine Stütze des Bundes, kurz gesagt.
Ja, ich erwähnte ja, dass in den 90er Jahren halt eben wir zwar Anfang der 90er Jahre jede Menge Kandidaten hatten, die das hätten aufs Haus ziehen können, aber nicht viele von denen sind durchgehend geblieben. Und Mitte der 90er Jahre ebbte dann halt eben auch das ab mit diesem Beauty Contest. Da waren wir froh über jeden, der kam. Und da war halt eben auch waren unsere aktiven Zahlen so gering, dass wir halt eben. Du wusstest, dass du als Aktiver mindestens 2 oder 3 oder sogar 4 Chargen und Ämter übernehmen musst.
Ja, das ist ja da notwendig. Ja. Am besten finde ich immer in aktiven, schwachen Zeiten die Aktiven, die dann ihre 2 Pflichtchargen machen und dann direkt den Inaktivierungsantrag stellen, statt zu schauen, wo kann ich noch weiterhelfen. Da geht es nicht um mich, da geht es um den Bund. Ja, du hast ja eben gesagt, du hast ja im 3. Semester dann deine Rezipierungspartie gefochten. Wie viel hast du denn so an Partien gefochten in deinem Leben?
Mein ursprünglicher Plan war, ich fechte 2 Partien und das langt. Dann kam es dazu, dass ein Bundesbruder mit einem Verbandsbruder sich wirklich freundschaftlich darauf geeinigt haben, du lass uns doch mal eine Partie miteinander fechten. Und ich saß mit einem weiteren Verbandsbruder, der halb eben Bundesbruder des anderen Verbandsbruders war, zusammen. Und dann sagt man, oh, das ist eine tolle Idee, das machen wir auch. Und dann haben wir zu viert gesagt, okay, wir 4 fechten 2 Partien zum gleichen Zeitpunkt. Dann haben mein ausgeguckter Kontrahent und ich haben uns eingepaukt und die beiden anderen nicht. Und das ging etwa ein Jahr lang, bis dann mein Kontrahent sagte, so, ich habe jetzt ein lang gekauft, das muss für was Nutze sein. Ich trete jetzt raus, ich gehe jetzt auf Partie. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ich fechte mit ihm. Da sag ich, okay, wenn er das macht, kann ich das auch machen. Dann habe ich aber eben meine 3. Partie gefochten. Die war wohl recht gut, wie mir nachher gesagt wurde. Also es war wohl eine ansprechende Partie. So ansprechend, dass ich halt eben dann wenige Monate später gebracht wurde, du Sascha, ich habe hier einen Bundesbruder, der kommt jetzt nach Berlin, der nimmt bei uns hier das zweite Band auf, der benötigt nochmal eine Abdeckung, damit er hier bei uns das Band auch korrekt inne hat, damit er das bestätigt hat. Kannst du nicht für ihn da einen Gegenparkant machen? Da habe ich gesagt, klar, mache ich. Und so kam ich zu meiner vierten Partie und stand dann auf Partie und dann hieß es, auf meiner Seite fischt mein Bundesbruder Sascha Rasmussen seine vierte Partie zur rechten Hand. Und dann kam die Gegenseite und auf meiner Seite fischt mein Bundesbruder Dosentod seine achte Partie zur rechten Hand. Und ich, ups.
Oh Gott.
Es war zum Glück kein Gemetzel. Tatsächlich war die Ansprache, die an mich kam, also die Anfrage an mich, war berechtigt. Das war eine Partie, die zueinander passte. Da standen zwei gegenüber, die auf dem gleichen Niveau fochten.
Lieber Sascha, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema und zwar über Tramizu, Tradition mit Zukunft. Da bist du ja die Ansprechperson schlechthin zu dem Thema. Wie ist eigentlich Tramizu entstanden? Erzähl das mal, bitte.
Tradition mit Zukunft wurde gegründet durch Thilo Haas. Der ist alter Herr der Turnerschaften Hansa zu Hannover und TuiSCO Hannover. Das ist erst entstanden als Werkzeug, um den Austausch innerhalb seines Bundes zu befördern, dass sie halt eben eine Plattform hatten, wo sie miteinander sich unterhalten konnten. Ist dann weitergetragen worden an den Marburger Konvent. Die sagten, das ist ja toll, so eine Diskussionsplattform zu haben. Können wir da mitmachen? Dann hat Thilo gesagt, ja klar, könnt ihr das machen. Das war rund um das Jahr 2002. Das war sehr erfolgreich und 2003, als es in Würzburg den sogenannten Weltkooperationstag gab, haben andere Bünde dann auch gesagt, so eine Plattform, wo wir uns unterhalten können im World Wide Web, das wäre ja toll, weil was es davor gab, die interkooperative Mailingliste und die Newsgroup DSOC Studium Verbindung, das war halt eben damals dann schon zu nerdig. Das haben dann also die Newsgroup selber ist nicht mehr richtig betrieben worden. Die IKML führte auch nur so ein Schattendasein. Insofern im World Wide Web was zu machen, wo der Zugang auch deutlich einfacher war, das war halt eben der neue heiße Scheiß damals. Und dann hat Thilo gesagt, ja klar, machen wir. Und dann hat er eben 2003 Tramizu für die gesamte Korpo-Welt geöffnet. Ich selber war damals nicht so besonders aktiv, was die Internetaktivitäten anging. Ich war einer der Ersten, die bei der IKML mit dabei waren, aber habe dann über die Jahre erstmal das Interesse verloren, später hin zum Wechsel der 2000er Jahre. Mhm. 2005 spricht mich dann ein Freund an, sag mal, Sascha, kennst du das Ding? Und ich sagte, nee, kenne ich nicht. Ja, zeig mal, was ist das? Und hat es, glaube ich, damals sogar schon am Handy gemacht. Er hat es auf jeden Fall, hat er mir kurz gezeigt, was das ist. Da dachte ich, okay, da melde ich mich mal.
39.
Bitte?
So ein Warp-Handy, so einen teuren. Damals, also Warp, oder wie das wirklich hieß.
Also,
das 39 Cent die Minute gekostet hat.
Ja, ja, ich glaube, ja, wahrscheinlich täusche ich mich da an der Stelle. Wahrscheinlich war das, spielt mir da gerade die Erinnerung in Streich. Auf jeden Fall sagt er mir, melde dich da mal an, schau dir es an. Dann meldete ich mich an und schaute es mir nicht an. Ein paar Wochen später hatte ich dann mal wirklich Freilauf und sagte, okay, dann gucke ich mir das mal an. Und bin dann tatsächlich da eingetaucht und sagte, wunderbar, das ist ja toll. Und habe mich dadurch sämtliche Foren da durchgewühlt und gelesen. Und irgendwann habe ich dann auch mal angefangen mitzudiskutieren und fand das dann halt eben ja, inspirierend, belebend, sagte, das ist schick, das gefällt mir. Und wurde dann halt eben immer aktiver. Nicht nur aktiver, indem ich halt Beiträge geschrieben habe, sondern halt eben auch, so eine Software hat halt eben immer ihre kleinen Macken, da sind Fehler drin oder da sind Verbesserungspotenziale und auf die habe ich hingewiesen. Und das habe ich, dieses Hinweisen war so deutlich und beziehungsweise so häufig, dass dann halt eben der Kreis der Administratoren um Thilo Haas damals sagte, wenn der schon die ganze Zeit rumnervt, dann kann er das auch mal in verantwortlicher Position tun. Und dann bin ich halt eben relativ schnell auch einer der Co-Admins geworden. Mhm. Und jetzt muss man wissen, es hatte damals einen sehr, sehr breiten Administrationsbereich gegeben, der natürlich für die normalen Mitglieder nicht zugänglich war. Also es gab natürlich ein, zwei Foren, wo nur die Admins sich unterhalten haben. Aber ein ganz wichtiges Forum, was es da drin gab, war das sogenannte Mitgliederbestätigungsforum. Mhm. Um damals nach Tramitzu reinzukommen, musste man sich ja anmelden. Beim Anmelden musste man angeben, bei welchem Bund man aktiv ist. Mhm. Das hat dann dazu geführt, wenn also dann wurde dann war ein Automatismus da, dass er eben den Bünden eine Nachricht gegeben wurde. Guck mal nach. Hier hat sich der und der angemeldet und sagt, der gehört zu euch. Stimmt das oder stimmt das nicht? Dann haben sie einen Link gehabt, konnten sagen, ja, stimmt oder stimmt nicht. Und da sind auch etliche Sachen auch halt liegen geblieben, weil die Bünde nicht schnell genug reagiert haben oder nicht so schnell reagiert haben, wie das halt im automatischen System schöner ist. Und dann habe ich mich mal da auch da durchgewühlt, so wie so ein Terrier, und habe dann halt eben auch die Verbindungsdatenbank gepflegt, weil da auch etliche der E-Mail-Adressen, die da genutzt wurden, um Kontakt aufzunehmen zum Bund, nicht gepflegt waren oder nicht mehr aktiv waren. Mhm. Und dadurch habe ich halt eben sehr viel Einblick gehabt, sehr viel Austausch gehabt und mich auch, ja, nicht nur durch die Diskussion durchgebildet, sondern habe eben an vielen Stellen auch stark mitdiskutiert. Eine der schönsten Sachen, die es damals bei Tramitzu gab, die es ja im neuen Tramitzu leider nicht gibt, ist der Chat gewesen. Und da traf sich dann allabendlich eine Runde, die sich damals merkwürdigerweise überhöhend der Chat-Adel genannt haben. Da war beispielsweise Friederike Baumann dabei, und man traf sich da und machte wirklich Trash-Talk da. Und das war witzig, sich da mitzuteilen und habe eben seine Skills im Rahmen der Knatterei auch zu schulen und zu schärfen. Also ich habe da etliche Abende verbracht, wunderbarerweise damals noch mit RTL 2 als Begleitung. Da konnte man den ganzen Trash-Tip haben, doch bei Tramitzu im Chat als Trash-Talk verfolgen.
Spannend. Das ist eine coole Sache. Es gibt ja heute gar nicht mehr so Trash-Talk-Chats. Das fehlt so ein bisschen.
Aber leider nicht mehr. Ich vermisse das tatsächlich. Es gibt mittlerweile da halt eben, ja, nicht Ersatz, aber sozusagen Kompensation. Ich bin in 3, 4, 5 WhatsApp-Gruppen drin, wo wir halt eben Ähnliches betreiben. Teilweise auch in der gleichen Zusammensetzung wie damals der Tramitzu-Chat.
Ach, seid ihr euch treu geblieben?
Da sind wir uns treu geblieben, ja.
Ich habe aber vorher noch mal eine andere Frage, und zwar, wie seid ihr denn auf den Namen gekommen, Tradition mit Zukunft? War das vorher schon ein geflügeltes Wort oder ist das in einer geistigen, guten Situation einfach eingefallen, ganz inspiriert?
Ich würde jetzt mal behaupten, dass Thilo Haas, der Autor dieses Namens ist, der wird ihn wahrscheinlich auch irgendwo aufgeschnappt haben. Aber ja, es ist Tradition mit Zukunft ist ja nicht nur ein Slogan. Es ist ja für Kooperation ist es, nach meinem Dafürhalten, ist es ein Programm. Wir haben Traditionen, die wir weitertragen, die wir weitergeben wollen, die wir wirklich mit Leben erfüllen wollen. Denn wir wollen ja nicht die Asche weitergeben, sondern nur das Feuer. Ja. Aber damit wir halt eben dieses Feuer weitertragen können, müssen wir auch in die Zukunft gucken. Wir müssen halt eben gucken, was von dem, was wir machen, halt eben zukunftsfähig ist. Insofern, Tradition mit Zukunft ist die absolut passende Beschreibung fürs Kooperationswesen.
Absolut. Ihr habt da so einen passenden Namen gefunden. Ich meine, das ist, glaube ich, Tramitzu als Markenname, wenn man es mal übertragen bezeichnet, ist, glaube ich, eine der größte von allen, würde ich sagen.
Er wird auch tatsächlich in sehr vielen anderen Kontexten wird er verwendet. Und jedes Mal, wenn das geschieht, ist das wie das französische Schild, Saufbus, wird das wiederholt. Also es gibt etliche Bäckereien oder etliche Unternehmen, die halt eben auch als Slogan Tradition mit Zukunft haben. Und das entdeckt einer von den Mitforisten und macht ein Foto und stellt das dann ein.
Ja, spannend. Also da habt ihr wirklich einen tollen Treffer gemacht. Ich glaube, der Name ist natürlich auch so ein Punkt, was sowas auch positiv beflügeln kann. Aber mal eine andere Frage. Wie viel Arbeit war es denn so, als Administrator bei Tramizu tätig zu sein? Weil ich frage das so mit dem Hintergedanken, ich kenne ja den Björn, der die Couleurbummel-App hier programmiert hat. Und durch den weiß ich ja mit seiner Datenbank, dass es 960 Verbindungen allein in Deutschland ungefähr gibt und 155 so um den Dreh. Wenn da jetzt ungefähr 200 Mitglieder, ja, rechnen wir mal einen Durchschnitt von vielleicht so 70, 80 Mitglieder pro Verbindung, wenn man die ganz schwachen Bünde mit den ganz Stärken zusammen statistisch verrechnet. Das muss ja eine Heidenarbeit gewesen sein, jeden einzutragen, dass er von Fuchs zu Bursch zu alter Herr geworden ist, dass die Daten aktuell sind. Wie viel Zeit war das? Konntest du überhaupt, hattest du ein Leben daneben?
Ja, hatte ich. Also ich glaube schon, dass ich einer von den Admins war, der da am aktivsten, der die meiste Zeit reingesteckt hat, nicht am aktivsten, wahrscheinlich die meiste Zeit reingesteckt habe. Das war ein Teil, ja, da gab es dann tatsächlich durchaus Tage, wo ich dann halt mal tatsächlich 4 Stunden lang damit beschäftigt war. Aber normalerweise war ich etwa 1 Stunde am Tag damit beschäftigt. Und zwar nicht nur mit administrativen Tätigkeiten, sondern habe eben auch mit dem Lesen von Diskussionen. Also ich war ja auch Teilnehmer von Tramizu. Ich war ja da, hab eben
auch. Da kenne ich deinen Namen ja auch. Ja. Du warst ja immer aktiv, geschrieben.
Genau, mitdiskutiert hat. Aber tatsächlich, der Administrationsaufwand hielt sich in Grenzen, weil das weil wir ja nicht eingetragen, weil wir die Mitglieder ja nicht eingetragen haben, sondern es ist ja tatsächlich so, die haben sich, es gab eine Anmeldeseite, da konnte man sich anmelden, da konnte man seinen Namen eintragen, seinen Status, ob man halt eben Fuchs, Bursch, alter Herr ist oder halt eben Fee, hohe Dame, was auch immer. Und das wurde dann an den jeweiligen Bund zur Erstüberprüfung geschickt und die konnten dann sagen, Angaben stimmen, der kann rein oder Angaben stimmen nicht, sie kann nicht rein. Da hatten wir, das war halt eben sehr stark automatisiert, da hatten wir wenig Anteil daran, außer wie gesagt, wenn halt eben Sachen liegen geblieben sind und wir mal nachgehakt haben. Den Statuswechsel von Fuchs zu Bursch, von Bursch zu hoher Dame, das haben wir ja nicht gemacht, das haben wir ja den Mitgliedern überlassen. Die konnten ja ihren Status dann nachher selber setzen.
Okay, das ist ein guter Stichpunkt. Und zwar, du hattest ja gesagt, dass auch Leute nicht reingelassen worden sind bei Tramizu. Wie seid ihr mit solchen Intrudern umgegangen?
Wenn wir sie entdeckt haben, wurden sie rausgeworfen. Das ist richtig. Wir waren auch, haben auch immer sehr stark darauf geachtet, wenn wir von irgendwo Nachricht bekommen haben, dieser oder jener gehört dem Bund nicht mehr an, dass wir dann sehr schnell den Zugang gesperrt haben und den eigentlichen Bund angesprochen haben. Sag mal, ist das so, dass der nicht mehr bei euch ist? Wenn es von einem Bundesbruder kam, dann haben wir sofort auch den Zugang nicht nur gesperrt, sondern habe eben auch gelöscht.
Das fand ich auch gerade bei Tramizu auch einen tollen Mechanismus, wenn es dann solche Betrüger gab, die sich ja auch im Verbindungswesen rumgetrieben haben, die behauptet hatten, die seien dieser und jener und hätten die diesen Background, um an Gelder ranzukommen. Das hat sich ja dann bei Tramizu ja auch zum Glück wirklich sehr, sehr, sehr schnell rumgesprochen und man war dann auch als Bund alarmiert und hat dem Besuch, den man nicht kannte, genau ins Gesicht geguckt, ob man das Bild schon mal bei Tramizu gesehen hat.
Ja, in der Tat, da gab es so 2, 3 Leute, die halt eben immer wieder auftauchten. Das ist sehr spannend gewesen. Ja, aber das ist auch eines der Dinge gewesen, warum Tramizu so einen großen Erfolg hatte und teilweise auch noch hat. Mhm. Dass es halt eben Angebot war, wo man halt eben nicht nur Trash-Talk gemacht hat, sondern man hat eben tatsächlich sich auch austauschen können. Man hat halt eben Hilfen gegeben, Hilfe zur Selbsthilfe teilweise. Habe eben die Warnung vor irgendwelchen zwielichtigen Gestalten, aber auch der Hinweis darauf, dass diese oder jene Aktion gerade stattfindet. Und ja, auch andere Dinge. Ich hatte vorhin Friederike genannt. Eine der schönsten Geschichten, die wir mit Tramizu erreicht haben, ist, Friederike hatte sich bei einem Wettbewerb angemeldet und brauchte dort halt eben Stimmen. Sie hatte einen Cupcake gestaltet und ihr Cupcake ist in die Abstimmung gegangen und sie hat eben dieses Tramizu-Netzwerk angezeigt gebracht. Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr da in diesem Wettbewerb für mich abstimmen? Das haben wir in großer Zahl gemacht. Und tatsächlich hat dann Friederike diesen Wettbewerb gewonnen und hat eine Reise nach New York gewonnen.
schön.
Aber auch andere Abstimmungen im Internet, die wir durchaus beeinflusst haben. Die witzigste Geschichte ist die Alpesbacher Brauerei, die ein neues Bier herausgebracht hat und danach einen Namen gesucht hat und dann mehrere Vorschläge gegeben hatte. Und einer aus Tramitzu hat aber den Namensvorschlag gemacht, Bierjunge, und den zur Abstimmung gestellt. Und wir haben tatsächlich nachher die Abstimmung majorisiert. Alpiersbacher war damit nicht ganz so glücklich und wir haben im Nachhinein hab eben unseren Vorschlag, der die meisten Stimmen bekommen haben, dann leider nicht übernommen.
Oh, schade. Das ist blöd. Dann hat Oettinger das Rennen gemacht wahrscheinlich.
Also Oettinger hat bis heute kein Bier, das sind Sortennamen Bierjunge trägt.
Ja, ich meinte, weil du ein Bier mit dem Markennamen, das hätte ja ganz Deutschland gekauft. Die hätten ja die Corpo-Welt als Hauptkunden gewonnen damit. Das wär ja das Duff-Bier der Verbindungsszene geworden. Ja. Aber eine Frage, was mich auch so ein bisschen umtreibt, ist die Buchsen und Buchsinnen, die Deutschland jeden Tag bei Trami zu retten. Freust du dich, wenn du das siehst?
Also ich finde das Engagement, also grundsätzlich finde ich Engagement gut. Auch das sich sozusagen in gesellschaftliche Themen einzubringen, nach Veränderungen zu suchen, das Land, die Welt besser zu machen, finde ich gut. Ich finde nicht unbedingt jedes Ziel gut. Und bei manchen sage ich mir auch, vielleicht wäre es besser, wenn du dich woanders einbringen würdest. Aber oft genug finde ich auch die Mittel, die da eingesetzt werden, nicht gut. Da denke ich mir auch oft genug, das ist vergebene Liebesmühe. Und ich kann von meiner Person aus nicht nachvollziehen, warum sich jemand mit solcher Werf in aussichtslose Sachen hineinstürzt. Mhm. Und das haben wir leider. Wir haben im Kooperativen sehr viele Überzeugungstäter.
Ja, definitiv. Absolut. Nee, also wir haben bei Corpomim haben wir uns ja auch öfters über die Jungs und Mädels da lustig gemacht, die ständig immer Deutschland bei Trami zu retten wollen, zu jeder Uhrzeit, zu jedem Thema. Aber ich muss sagen, das gehört aber auch zu der Kultur dazu. Das ist, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, bevor wir dann so mit der gegenwärtigen Forenkultur in der Verbindungsszene auseinandersetzen, hätte ich aber noch eine andere Frage, die mich sehr, sehr interessiert. Ihr habt ja sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand in die Webseite gesteckt und dann gab es ja irgendwann, glaube ich, so 2012, 13, 14 die Ecke, den Umzug zu dieser Facebook-Gruppe Tramitzu. Was war der Grund, warum ihr da eure alte, eigene Legacy-Infrastruktur hinter euch gelassen habt und dann die Facebook-Gruppe bedient habt?
Das ist ganz einfach. Das war tatsächlich ein Einbruch in eine Datenbank. Nicht in unsere, aber bei einer Datenbank, da wurden die Zugangsdaten abgezogen, die da leider im Klartext lagen, sodass eben sowohl der Zugangsname als auch das Passwort bekannt waren und dann etliche Nutzer von dieser Plattform sagen mussten, ja, ganz normales Spiel oder leider viel zu häufiges Spiel. Ich habe einen Satz an Zugangsdaten, den benutze ich auf jeder Plattform. Mhm. Das betraf dann halt eben auch Tramitzu. Und da ist leider Thilo Haas damals Angst und Bange geworden und er sagte, okay, ich kann jetzt die Sicherheit der Plattform Tradition mit Zukunft nicht mehr garantieren und hat sie erstmal gesperrt. Wir haben eine Weile lang überlegt, ob wir da nochmal was retten können. Das wollte in der Form Thilo Haas damals nicht. Kann ich auch nachvollziehen, weil er mit seinem Unternehmen halt eben sehr erfolgreich ist, so erfolgreich, dass er eben auch sehr, sehr schnell sich aus Tramitzu nicht komplett zurückgezogen hat, aber sie in den Hintergrund getreten ist. Der wollte halt eben für sein Unternehmen Schaden der Reputation vermeiden. Insofern hat er gesagt, okay, ich selber werde Tramitzu nicht mehr weitermachen. Mhm. Ich habe eine Weile lang überlegt, wie ich Tramitzu auf eine andere Plattform heben kann oder sozusagen dem anderen Server geben kann. Habe mir da mehrere Gedanken gemacht und da war damals dann die Facebook-Gruppe sozusagen nur sozusagen der nicht der verschiebebahn, aber es war der Parkplatz, wo wir gesagt haben, Es gibt schon bei Facebook eine Gruppe, die so heißt, die übernehmen wir jetzt, beziehungsweise da beteiligen wir uns jetzt, nutzen das als Plattform, um heute zu sagen, solange wir Tradition mit Zukunft nicht als eigenständige Plattform haben, überwintern wir bei Facebook. Aus dem Überwintern ist leider ein Dauerzustand geworden. Was im Nachhinein schade ist, andererseits, wenn ich mir angucke, wie heute sozusagen mit Foren umgegangen wird, vielleicht sogar der bessere Weg. Es gibt Sachen, die ich bei Facebook nicht mag. Das ist ganz klar, dass das Verifikationssystem, was wir hatten, das kannst du bei Tramitzu leider nicht umstellen. Also insofern hat da die Administration stärker zugenommen, weil ich jetzt als Admin tatsächlich immer wieder den Leuten hinterher rennen muss und denen sagen muss, okay, sag mal, wer du bist, wie du heißt und wen du kennst, weil wir auch weiterhin ein Netzwerk of Trust haben wollen. Mhm. Sprich, man kommt da nicht rein, weil man sagt, man möchte rein, sondern man muss schon irgendwie Angaben machen, warum man da reingehört. Man muss halt eben durchaus nachweisen können, dass man kooperiert ist. Und das nachzuhaken, zu fragen, okay, ist der denn tatsächlich kooperiert? Ich mache es mir da an der Stelle relativ einfach, wenn ich das in Facebook kontrolliere, weil ich habe ja doch relativ viele Facebook-Freunde. Das heißt, in aller Regel habe ich 2, 3 Leute, die mit denen ich mit dem Kandidaten gemeinsam befreundet bin. Und wenn das passt, wenn die Angaben dann passen, denn er sagt, ich komme von der Burschenschaft, schieß mich tot, und ich habe 3 Freunde bei der Burschenschaft, schieß mich tot, und die sind gemeinsame Freunde, sage ich, okay, der gehört dazu. Wenn ich die Angaben nicht habe, dann fragen wir halt eben öffentlich im Forum nach, der und der hat sich angemeldet, will hier rein, kennt ihr den?
Okay. Ja, das ist, ich finde diesen Netzwerk of Trust Aspekt, den du jetzt gerade angesprochen hattest, sehr, sehr spannend. Wenn man sich mal anschaut, welches Forum gibt es denn jetzt auch aktuell neben Tramitzu, wo einige kooperiert, ich glaube mit fast 4000 Mitgliedern sind, ist das ja dieser Subreddit r/Corpo. Das ist nämlich ein Punkt, den ich da echt kritisch finde. Jeder kann in diesen Subreddit rein. Die Leute haben alle keine Klarnamen. Klar, das ist Kultur von Reddit, das ist keine Frage. Aber da gibt es nicht dieses Netzwerk of Trust. Wenn da jetzt jemand irgendwas schreibt, sich auf irgendjemanden einschießt oder sonst wie, kannst du nicht mehr rausfinden, wer dahinter ist. Also bei Tramitzu war es so, zumindest bei der Facebook-Gruppe. Ich muss sagen, ich habe die alte Webseite nur noch als Fuchs miterlebt, ganz rudimentär. Und ich bin ja 2009 aktiv geworden und halt mit dem Erstarken von Facebook 2009 in Deutschland und dem Überwinterung von euch, ist das ja eigentlich praktisch mein Sozialisierungsort gewesen, auch mit unter anderem. Und bei Reddit, und dann konntest du ja immer sehen, wer ist mit wem befreundet. Dann konntest du mal rausfinden, aha, wenn der jetzt irgendwie 40 CVer-Freunde hat, der kommt aus einem CVer-Zirkel, und dann anhand der überwiegenden Mehrheit der Freunde konntest du wissen, ah, das ist ein Kölner, das ist ein Bonner, etc. pp. Und das hast du bei Reddit gar nicht. Wie siehst du das?
Ja, das erinnert, also den Subreddit kenne ich leider nicht. Wir hatten zwar im Vorgespräch darüber gesprochen und ich dachte, ich schaue es mir nochmal an, aber es ist mir leider nicht gelungen. Aber in gewisser Weise erinnert das an die alte Usenet-Gruppe DSOC Studium Verbindung, die halt eben offenbar, fand ich damals auch sehr gut, dass sie offenbar, Verbindungsstudenten und Verbindungskritiker miteinander sprechen konnten. Wenn das bei Reddit auch geschieht, prima. Aber ja, dieses Netzwerk of Trust kriegt man da halt eben nicht oder schwerlich hin. Das kriegt man halt eben nur durch Beobachtung hin, indem man halt eben ein Redditor dann häufig liest und irgendwann sieht man an der Argumentation, an dem Sprachgebrauch, aber auch teilweise, wie er sich gegenüber anderen verhält, dass der möglicherweise halt eben oder sie Kooperierte ist oder halt eben nicht.
Genau, du kannst halt nicht mehr rausfinden, was für ein Korpo das ist, so einfach. Aber auf der anderen Seite finde ich ja auch einen positiven Aspekt, zum Beispiel bei Reddit jetzt im Vergleich halt zu Tramitzu, diese Anonymität. Und das führt auch dazu, was ich häufiger beobachte, wenn ich da drin lese, ist, die Leute trauen sich, Fragen zu stellen, wo sie bei Tramitzu gesteinigt werden würden, weil es teilweise wirklich Basics sind, die nachfragen. Das finde ich cool. Also wiederum, da gibt es dann auch viele, die antworten dann wiederum ehrlich und knattern nicht direkt rum oder beginnen dann halt den Trash-Talk, wo du dann da, ne, also gefühlt ein halbes Mobbing-Opfer gewirst. Das sehe ich so als einen der wenigen positiven Aspekte von Reddit. Also, dass die Leute sich auch Informationen holen können und wenn sie Defizite irgendwo haben, dass sie ohne Gesichtsverlust groß nachfragen können. Also eine Fehlerkultur ist da größer gelebt, finde ich.
Spannender Aspekt, dem ich sogar zustimmen würde. Dadurch, dass Reddit noch anonymer ist als Facebook. Facebook ist ja, in Facebook kann man ja seine Identität ja in gewisser Form auch weiterhin verbergen, aber nicht so stark. Finde ich sehr spannend zu sagen, ja, okay, dann kann ich mich das trauen, auch das zu sagen. Bei Facebook habe ich immer wieder das Gefühl, dass es gerade Trolle sind dann gerne beliebt, die sich halt eben hinter ihrer Anonymität verstecken und aufgrund dessen rumtrollen. Das fand ich beim alten Tradition mit Zukunft so sehr viel besser, weil du halt eben bei jedem Teilnehmer wusstest, A, wie er heißt und B, bei welchem Bund er ist. Der konnte sich also nicht verstecken, der musste sich öffentlich machen. Das hat dann auch, aber auch dazu geführt, dass man auch solche Fragen stellen konnte. Gut, du hast Flag bekommen, du hast halt eben, wenn du eine Frage gestellt hast, die 10.000 Mal gestellt wurde oder eine Frage ist, die jemand, der 3, 4, 5 Jahre aktiv ist, eigentlich aus dem FF beherrschen sollte, hast du natürlich ein bisschen Prügel eingesteckt, dann wurdest du schon geknattert. Der beste Spruch aus Tramitzu ist ja immer noch, jedes Forum ist ein Knatterforum. aber ja, auch damit musst du umgehen können, dass du angegriffen wirst. Aber ja, das darf nicht dazu führen, dass du dich dann nicht mehr traust, Fragen zu stellen. Und ich glaube, da kann Reddit tatsächlich besser geeignet sein, solche Fragen zu stellen.
Okay. Da ist auch meine Frage jetzt mal direkt dahingehend. Wir haben ja auch einen Facebook-Stern. Ich war jetzt jahrelang bei Facebook nicht aktiv. Ich bin auch vor 2 Monaten wieder bei Tramitzu mit in die Gruppe wieder reingekommen, nachdem ich mich, weil ich ein paar Seiten verwalten muss, wieder da angemeldet habe. Und ich habe gesehen, die Seite, also Tramitzu ist echt, also generell Facebook ist total tot. Also kaum einer ist noch mehr da drauf. Also zwar sind die Leute irgendwie immer grün angezeigt, aber es wird nichts groß gepostet. Und auch bei Tramitzu ist auch der Traffic, finde ich, ziemlich stark runtergegangen. Also die Menge von Posts und so weiter. Es scheint ja so, auf den Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, das Facebook-Monopol aktiv im Internet zu sein, ist ja massiv am Schwinden. Ne? Also viele junge Leute gehen zu TikTok, also der Mittelbau ist jetzt gerade alle so bei Instagram tätig, die Boomer und die ganz alten Menschen, die sind bei Facebook sehr, sehr stark aktiv. Denkst du nicht, dass heute wieder ein Zeitpunkt ist, wo der Freiraum besteht, für ein starkes Forum als Webseite wieder aufzuleben, weil die Konkurrenz mit Facebook weg ist, weil die Barriere gering ist, dass man nicht mehr jeden Tag auf Facebook ist, dass der Freiraum dafür da ist? Weil TikTok zum Beispiel ist ja das ist ja praktisch wie mit dem Algorithmus, man wird festgeschnürt wie bei Clockwork Orange und guckt sich die ganzen Filme an mit Klammern, die Augen aufhalten. Reddit ist zu anonym, als dass es da, finde ich, dieses Gemeinschaftsgefühl groß aufbaut, so wie man das von Tramitzu kennt, dass man jetzt sagt, so ey, jetzt ist wieder die Zukunft da, dass man so einen digitalen, interkooperativen Austausch mit so einer externen Webseite machen kann, mit besseren, sagen wir mal, Cybersecurity-Geschichten im Hintergrund, weil das ja alles mittlerweile auch sehr stark besser geschützt ist.
Da bin ich nicht wirklich überzeugt. Der Jakob Breu von der Burschenschaft Alemannia Stuttgart hat ja mit corpozu.de ein PHP-Forum aufgebaut, das ich glaube 4.000 Mitglieder hat. Ich weiß nicht, wie intensiv dort diskutiert wird. Das liegt aber auch daran, dass ich eben mich nur alle paar Monate mal da anmelde, dass einige Aspekte von Tramitzu übernommen hat. Aber eben weil ich da nicht sehe, da nicht mitbekomme, dass da intensives Leben besteht, bin ich nicht überzeugt, dass ein Forum tatsächlich das Mittel der Wahl ist.
Ja, aber eine Corpo-Webseite, die mit geschlossenem Zugang, also das ist das, worauf ich hinaus möchte, wo wir Kooperierte uns dachverbandsübergreifend hertreffen können, wo aber auch eine Retention-Rate mit hoch da ist, wie wir es halt von früher kennen. Und nicht nur noch eine weitere Webseite, die sich Corpo vorne draufschreibt und dann sind da kaum Leute drauf.
Ja. Gute Frage. Also kurz nochmal auf Facebook zurück. Ja, ich sehe auch bei Facebook, dass es da halt eben die Beteiligung runtergeht. Ich selber bin derzeit häufiger auf Twitter unterwegs als auf Facebook. Ja. Was ich aber bei Facebook immer noch sehe, ist, ob der in der Hauptgruppe Tradition mit Zukunft mag zwar weniger Leben sein, es gibt aber mittlerweile einen ganzen Strauß an weiteren Gruppen mit Tramizu-Bezug. Sei das beispielsweise Tramimam, wo sich diejenigen unterhalten, die halt eben gerne kochen und essen. Oder Tramijur, wo wir einen Bereich haben, wo sich kooperierte Juristen treffen. Da sehe ich immer noch Leben drin. Da tauschen sich die Frauen und Männer mit Band und Mütze immer noch sehr gerne aus. Mhm. Ob man diejenigen dazu bringen würde, dann halt eben von Facebook wegzugehen, auf eine noch zu gründende neue Plattform, halte ich für schwierig. Okay. Wäre schön, wenn es das gäbe. Ich würde da wahrscheinlich auch mitmachen wollen, aber ich bin im Moment nicht der Initiator dafür.
Ja, also ich plane das auch nicht. Das ist hier keine, ich habe für Schüre hier nichts im Schilde. Es ist nur das, was ich halt wirklich vermisse. Also mir fehlt diese interkooperative digitale Austauschkultur ganz, ganz, ganz massiv. Also aber auch mit Klarnamen. Nicht. Also ich meine, bei Reddit kriegt man sie, ne? Und bei Tramizu passiert ja auch immer noch zwischendurch was. Aber es ist nicht mehr so präsent wie früher. Das war der Korpo-Marktplatz, ne? Wo man sich tummeln konnte früher.
Ja, absolut richtig, aber. Gut, an der Stelle sind wir dann doch Opfer der Zeit.
Ja, wir werden es sehen, ich denke mal. Es gibt ja einige Ansätze. CorpoNext zum Beispiel ist ja auch so ein Ansatz, der es jetzt versucht, seit längerer Zeit das Ganze hinzubekommen. Da hatten wir ja auch den lieben Jonathan ja auch schon in der Sendung, der auch darüber gesprochen hat. Gut, lieber Sascha, ich glaube, wir kommen jetzt mal langsam zu einem Ende. Wir haben jetzt auch sehr lange geredet. Ich habe dir auch einen ausführlichen Laberlümmel an die Backe gehangen. Fast schon wie beim blauen Chor hier, würde ich sagen. Und ich würde sagen, liebe Zuhörer, bitte liked, kommentiert und teilt diese Folge. Und wir haben jetzt vor allem auch einen Patreon-Account, der dieses Projekt massiv unterstützt. Wir brauchen noch ein paar neue Mikrofone, wir müssen das Studio noch ausbauen. Also wir werden uns sehr freuen, wenn ihr vielleicht das Level Gönner oder vielleicht sogar das Level Produzent auswählt und euch da beteiligt. Jeder Euro, der in dieses Projekt fließt, tut uns gut. Alle Infos zu heute und alles, was wir besprochen haben, was wichtig ist, sind als Links in den Shownotes. Und bis dahin, geht mal wieder öfters bummeln und bei anderen Häusern ist es auch schön. Bis dann.